Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute haben wir wieder ein Thema aus dem ersten Korintherbrief. Ich meine, Eugen hat das schon so ein bisschen eingeführt. Und vielleicht konntet ihr auch schon so erahnen, oder wenn ihr die letzten Sonntage da wart, der Korintherbrief, der erste Korintherbrief, der hat es schon ordentlich in sich. Die Gemeinde in Korinth, da gab es so einiges, was da nicht ganz so gut gelaufen ist, sage ich mal so. Und ja, heute ist Kapitel 5 dran und wir haben ja eben auch diese Philosophie quasi, dass wir auch durch Kapitel für Kapitel, Vers für Vers auch da durchgehen. Das heißt, wir können diese Themen auch nicht mal so elegant überspringen. Ich glaube auch, das ist eine gute Sache, dass wir uns auch diesen Texten stellen, auch wenn sie herausfordernd sind. Und heute haben wir auch einen herausfordernden Text und ich möchte am Anfang einfach nochmal beten, dass Gott ja einfach zu uns spricht heute Morgen. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für den ersten Korintherbrief und ja, wir finden so einiges Herausforderndes, wir finden uns aber auch an einigen Stellen selbst wieder und ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst, diese Predigt auch gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Amen. Ja, wer vielleicht die letzten Sonntage nicht da war oder vielleicht noch mal so ein kurzes Recap braucht, was war denn davor? Was waren denn die Kapitel davor? Also es fängt an, ich werde es noch mal ganz kurz zusammenfassen, dass Streit darüber herrscht, welcher der Lehrer denn jetzt der Beste ist und es gibt so eine Lagerbildung und dann heißt es, ja, aber ich folge Apollos, ich aber Paulus. Und da ist das erste Punkt, wo eigentlich Paulus reingeht und das auch sehr scharf kritisiert. Ein nächster Punkt ist, dass die Korinther immer noch sehr stark von ihrer aktuellen oder in der ihnen umgebenden Kultur geprägt waren und ja eben nicht so ihrer neuen Identität in Christus nachgewandelt sind, sondern eben auch noch sehr, sehr stark von ihrem Umfeld beeinflusst wurden. Und da ist Paulus eben auch und ermahnt sie eben auch da, sich abzukehren von diesen Gewohnheiten und wirklich Jesus nachzufolgen. Und dann attestierte ihn noch geistliche Unreife und Danny hat letzte Woche auch über diese Überheblichkeit der Korinther gepredigt und ich kann euch leider nicht ermutigen, es wird nicht unbedingt besser, denn heute geht es um offen ausgelebte Sünde, aktive Sünde im Bereich der Sexualität. Boah. Danke Eugen, dass du mir diesen Text zugewiesen hast. Ich werde versuchen, ihn auch so auszulegen und ich denke aber, dieser Text, der hat das auf jeden Fall in sich. Und ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ob digital oder in Papierform, dürft ihr die gerne aufschlagen. 1. Korinther 5. Und vielleicht passt dieser Text nicht ganz genau in unsere Gemeindesituation. Ich glaube nicht. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Dennoch ist es so, dass dieser Text auch heute noch Relevanz hat. Weil die menschliche Natur, die ist damals dieselbe wie heute. Wir sind immer noch nicht immun gegen die Sünde. Die Sünde ist durch Jesus Christus besiegt, doch der Teufel versucht auch immer wieder anzugreifen. Und gerade der Bereich der Sexualität ist besonders anfällig und auch leider auch in der Gemeinde von Christus kommt es immer wieder zu Fällen von wirklicher sexueller Sünde, zu Missbrauch, Ehebruch, Sexualität, die außerhalb der Ehe stattfindet oder auch missbräuchliches Vorgehen innerhalb der Ehe. Und ich kann das tatsächlich aus meiner eigenen biografischen Erfahrung auch in der Gemeinde, wo ich vorher war, musste ich das auch schmerzlich erleben, dass das eine Realität war, die auch unsere Jugendgruppe sehr stark geprägt hat und auch wirklich Schaden angerichtet hat. Und selbst wenn man sich auch in der anschaut, was es da so, selbst in der evangelikal-konservativen Richtung, gibt es einige große Männer, wo, zu denen man vielleicht aufgeschaut hat, von denen ich auch einiges gelernt habe, wo sich nachher herausgestellt hat, die haben wirklich lange und andauernd in einer Art von sexueller Sünde gelebt. Ja, das vorweg und wir steigen jetzt mal ein in den Text und ja, es beginnt mit einem sehr, sehr handfesten Skandal, der sich da in dieser Gemeinde in Korinth ereignet hat. und der wird in Vers 1 umrissen. Ich werde den Text einfach Stück für Stück durchgehen. Das heißt, wir werden uns einfach einen Abschnitt anschauen. Jetzt in dem Fall ist es jetzt nur ein Vers, nachher sind es dann längere Abschnitte und dann werden wir da Stück für Stück eben durchgehen. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. 1. Korinther 5, Vers 1. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Ich lese es nochmal. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Wovon ist hier die Rede? Paulus erwähnt hier zweimal das Wort Unzucht. Und im Griechischen ist dieses Wort mit Porneia beschrieben. Ja, das wird auch gebildet aus Porneu. Das bedeutet Hurerei treiben oder Huren. Und ich denke, das ist ziemlich klar, dass es hier sich um ein Verhalten dreht, was ganz klar Unzucht ist, wie es beschrieben wird, und somit auch Sünde. Offen ausgelebte Sünde. Das bedeutet, dass es in dieser Gemeinde von Korinth eine Situation gibt, die nicht nur in den Maßstäben Gottes verwerflich ist, sondern es steht sogar da, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Also selbst denjenigen, die außerhalb der Gemeinde sind, die nicht Gottes Maßstäben folgen, für die ist das auch etwas Unerhörtes, etwas, was nicht geht. Und um das vielleicht auch nochmal in einem Zusammenhang zu erklären, was damit gemeint ist, ne, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so offensichtlich, dass man sagt, okay, wer ist denn jetzt damit gemeint? Die Vermutung liegt nahe, dass es da darum geht, dass quasi jemand, ein Mann aus der Gemeinde, ein Verhältnis zu seiner Stiefmutter hat. Also auch ein Fall von Inzest tatsächlich. Und diese Situation, eine solche Beziehung, findet sich eben inmitten der Gemeinde von Korinth wieder. Und ja, es gibt auch heute noch, so wie wir auch in dieser Gesellschaft leben, haben wir auf der einen Seite die Maßstäbe Gottes. Das, was wir aus der Bibel ableiten können, was Gott für unser Leben möchte, was Gott gut heißt, was seine guten Gedanken, was seine guten Maßstäbe für unser Leben sind. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Maßstäbe der Gesellschaft. Also heute würde man sagen, das Gesetz, das sich unterschiedlich auffächert. Und sogar damals, im damaligen römischen Recht, gab es schon ein Strafgesetz für eben solche Fälle. Also für Straftatbestände des Ehebruchs oder der Unzucht. Und das war tatsächlich eben so, dass, soweit ich das jetzt herauslesen konnte, ich habe leider den Originaltext nicht vorliegen, dass diese Art von Beziehung eben selbst auch in dem römischen Reich, im Gesetz des römischen Reiches verboten war und darauf sogar ja, sehr drastische Strafen von der Verbannung, Enteignung oder bis zur Steinigung standen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite stehen Gottes Maßstäbe, die eigentlich noch höher hängen für uns als Christen als das, was ein Staat oder was ein Gesetz sagt. Und Gottes Maßstäbe an unser Leben sind so hoch, dass wir sie niemals erreichen können. Und bereits im Alten Testament ist es eben so, dass jegliche sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe, ausgelebte Homosexualität, Inzest und sexueller Missbrauch, die Liste ließ sich fortführen, dass es eine schwere Sünde vor Gott ist. Und Jesus setzt dem Ganzen noch einen drauf. Schreibt in Matthäus 5, 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, nicht nur die Handlung an sich, sondern alleine der Gedanke, das Begehren, ist schon eine Sünde. Und es wird noch krasser. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Warum? Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also Jesus spricht hier sogar von der Möglichkeit des Verlorengehens, wenn die Sünde uns so bestimmt und sagt, töte die Sünde so früh wie möglich. Ne? Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht physisch unsere Augen ausreißen sollten, sonst hätte ich auch schon lange keine Augen mehr. Aber es macht uns deutlich, wie ernst diese ganze Sache ist. Und wir dürfen auf der anderen Seite wissen, dass Gottes Gnade unglaublich groß ist. Ja, ich habe schon erwähnt, sein Anspruch ist hier oben. Wir haben absolut keine Chance, das von uns aus zu erreichen. Und wir sind aber durch Jesus Christus gerechtfertigt vor ihm. Und er tritt eben für diese Schuld ein. Aber die Korinther, die fallen von der anderen Seite vom Pferd. Die denken sich, Jesus ist doch für meine Schuld gestorben. Ich habe quasi den Freifahrtschein und kann jetzt machen, was ich möchte. Zumindest hat es in dieser Situation den Anschein. Und das ist eben eine falsch verstandene Freiheit, die sie so ableiten. Und dieser Vorstellung, dieser Einstellung, der widerspricht Paulus jetzt im Folgenden sehr, sehr scharf. Ich fahre fort ab Vers 2 bis Vers 5. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, als dem Leid nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen. Den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Boah. Ganz schön harter Tobak, was Paulus hier bringt. Was beschreibt er die Korinther? Als aufgebläht, was man vielleicht auch so bezeichnen kann als Stolz oder auch Selbstgefälligkeit. Und trotz dieses Wissens, also dieser Skandal, der da inmitten der Gemeinde passiert, der scheint offensichtlich zu sein. Ja, es gibt natürlich auch verdeckte Sünde, aber es scheint so zu sein, dass es den Korinthern und einigen von ihnen auf jeden Fall bekannt ist, dass diese Art von Beziehung besteht. Und sie schaffen es aber nicht und sie sind nicht mal bemüht darum, dieses Verhalten der anhaltenden Sünde in ihrer Mitte anzusprechen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist eben auch falsch verstandene Toleranz. Letztendlich kann man sich überlegen, ja, die Korinther haben sich wahrscheinlich gerühmt, wie tolerant und weltoffen sie sind. Hat sich vielleicht nicht ganz so viel geändert zur heutigen Zeit, kann man jetzt vielleicht scharf formulieren. Aber diese Toleranz ist eben falsch verstandene Toleranz. Toleranz gegen schädlichem und von Grund auf falschem Verhalten, Verhalten, das auch gegen Gottes Maßstäbe offen widerspricht und Schaden anrichtet, ist inakzeptabel. Und die Abwesenheit von Liebe ist eben diese Gleichgültigkeit und diese Toleranz, die den Verstoß gegen die heilsamen Maßstäbe Gottes duldet. Warum ist das so? Man könnte das auch als unterlassene Hilfeleistung bezeichnen. Ja, es passiert, es wird Schaden angerichtet innerhalb der Gemeinde, weil das, was da passiert, ist nichts, was einfach im Privaten passiert, sondern das hat eben auch schädliche Auswirkungen auf die Gemeinde und es wird eben nicht unterbunden. Das bedeutet, dass eben auch die gesamte Gemeinde davon Schaden trägt. Und das kann ich auch aus der eigenen Erfahrung bezeugen, dass ein solches Verhalten, was innerhalb der Gemeinde passiert, dass es wirklich einen Schaden anrichtet, dass es Beziehungen kaputt macht, dass es Menschen verzweifelt zurücklässt, auch Menschen, die vielleicht nicht so im Glauben stehen, die sich auf gewisse Menschen eben verlassen und dann bitter, bitter enttäuscht werden. Und was die Korinther eben noch hätten tun sollen, sie hätten Trauer tragen sollen über ihre Sünde. Ja, also Sünde ist ein Grund, ein legitimer Grund, traurig und bestürzt zu sein. Das ist eine angemessene Reaktion auf die Sünde. Und es ist sicher nicht leicht, sowas anzusprechen. Ich glaube, wenn man sich in so einer Situation befindet und auch am Überlegen ist, wenn man das beobachtet, vielleicht von außen, das anzusprechen, das ist sicher keine einfache Sache. Aber Paulus' Erwartung ist eben, dass genau das passiert, dass diese Sünde aufgedeckt wird, dass sie angesprochen wird, dass Maßnahmen ergriffen werden, um diese Sünde, die dort passiert, zu unterbinden. Ja, und das geht bis zum Ausschluss aus der Gemeinde. Und das ist übrigens auch etwas, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass Sünde zugedeckt wird. Dass Sünde zugedeckt bleibt und so unter dem Radar schwelt, das ist das, was der Satan möchte. Gott möchte, dass Sünde aufgedeckt wird. Und er wird Sünde aufdecken. Er deckt Sünde auf. Er lässt es nicht zu, dass eine solche Sünde in der Gemeinde schwelt und weiter Schaden anrichtet. Und Paulus, ich weiß nicht, wie es dir auch gerade gegangen ist, als du diesen Text gelesen hast oder als ich ihn vorgelesen habe, der wählt ja schon sehr, sehr drastische Worte über das, was da passiert. Ja, es geht zum Gemeindeausschluss, aber der letzte Vers, da spricht er eben davon, ihm den Satan zu übergeben. Und wenn man das liest, also das ging zumindest mir so, denkt man erstmal so, boah, was bedeutet das? Und ich will hier an der Stelle noch eine Differenzierung vornehmen und ich glaube, die ist ziemlich wichtig. Denn nicht jede Sünde, die passiert, fordert solche Konsequenzen, wie sie hier beschrieben werden. Und es gibt, das ist jetzt nicht unbedingt was, es gibt quasi zwei Begriffe, die dafür vielleicht relativ gut geeignet sind oder das ganz gut umschreiben. Und zwar das eine ist, in Sünde zu fallen. Und das passiert jedem von uns regelmäßig. Da brauche ich nur mein eigenes Leben anschauen. Ja, musste heute Morgen auch wieder etwas bekennen von meiner Frau. In Sünde zu fallen passiert jedem von uns regelmäßig. Und Paulus beschreibt es auch in Römer 7, diesen Kampf treffend, der eben in uns herrscht. Und er sagt da, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Das sagt der Paulus, der hier die Korinther ermahnt darüber, über diesen Zustand der Sünde. Und das versteht mich nicht falsch, das ist auch kein guter Zustand. Wir sollten auch über diese Sünde, und wir haben das auch gerade im Abendmahl getan, dass wir auch darüber Trauer tragen, dass wir das bekennen. Und wir sollten auch darum traurig sein, dass uns die Sünde immer wieder fängt, übermannt. Doch im vorliegenden Text geht es darum, dass wirklich aktiv in Sünde gelebt wird. Und das ist quasi im Unterschied zu in Sünde fallen, geht es darum, wirklich aktiv in Sünde zu leben. Ja, hier geht es darum, dass jemand andauernd in schwerer Sünde lebt und diese nicht mal als Fehlverhalten anerkennt. Ja, also dieses Thema der Buße ist nicht mal, dieses Anerkennen, dieses Bereuen ist nicht mal vorhanden. Ja. Und das, obwohl das, was da passiert, sowohl dem Maßstab der Gemeinde Christi, das ist das, was als erstes gilt, als auch dem staatlichen Gesetzen der damaligen Zeit widerspricht. Und da ist eben die Differenzierung. Wer andauernd in Sünde lebt, ohne jegliche Reue zu empfinden, Korrektur anzunehmen und dennoch weiter Teil der Gemeinde ist, schadet nicht nur sich selbst, sondern der ganzen Gemeinschaft und der Gemeinde. Und was hier in Vers 5 beschrieben wird, also dem Satan zu übergeben, das ist auf jeden Fall krass. Aber was das bedeutet, denke ich, kann man so beschreiben. Wenn man aus der Gemeinde ausgeschlossen wird und damit auch den Segen der geistlichen Gemeinschaft und der Gemeinde verliert, dann ist man nicht mehr auch unter der Lehre des Wortes Gottes. Und auch damals, ja, die Korinther, so viele Fehler sie auch haben, glaube ich, dass die Gemeinde in Korinth ein Schutzraum war. Das ist dort, wo Gott herrscht, wo Gottes Geist präsent ist. Und was passiert, wenn man quasi den Menschen jetzt an dieser Stelle ausschließen würde? Er wäre nicht mehr Teil dieses Schutzraums, in dem der Heilige Geist herrscht, in dem Gottes Geist ist, in dem Gemeinschaft herrscht. Er verlässt eben diesen Einflussbereich des Heiligen Geistes und damit den zugegebenermaßen beschränkten Einflussbereich des Satans außerhalb der Gemeinde. Aber selbst dort, selbst in diesen harten Versen, ich kann ihn noch mal vorlesen, Vers 5, Ich lese nochmal ab, Vers 4. Den betreffenden Namen unseres Herrn Jesus Christus, und nachdem euer Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches. Und jetzt kommt es. Damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Ja? Also Paulus lässt diesen Menschen nicht einfach da und sagt, keine Chance mehr. Und es ist eine notwendige Maßnahme an dieser Stelle, um diesen Menschen zur Vernunft zu bringen. Ne? Manchmal denken wir auch so, vielleicht ist es manchmal bei Kindern so, dass man die so ein bisschen schütteln muss und denkt, was ist denn mit dir los? Das ist irgendwie, ist da was in deinem Kopf nicht ganz richtig. Und die Hoffnung von Paulus ist eben, dass dieser Mensch, dass dieser Mann, der in dieser Sünde lebt, dadurch, dass er ausgeschlossen wird und auch wirklich diese Konsequenzen der Sünde sehr schmerzhaft erlebt, umkehrt. Und das heißt, selbst in diesem sehr scharfen Vers, würde ich sagen, kommt auch eine gewisse Retterliebe von Paulus zum Ausdruck. Und vielleicht nimmt dich jetzt dieser Text auch mit, weil du vielleicht jemand bist, der auch sehr von Sünde gequält ist oder der sehr einfach, den das sehr mitnimmt. Und wenn du immer wieder merkst, dass du Gottes Maßstab nicht genügst. Und was hier beschrieben wird, auch an, man kann das auch überschreiben mit dem Wort Gemeindezucht, das ist wirklich eine Ultima Ratio. Das ist wirklich eine drastische Maßnahme für ein kapitales Fehlverhalten eines Menschen, der wirklich aktiv in Sünde lebt. Und wenn du auch Sünde hast in deinem Leben, die vielleicht auch anhaltend ist, ja, zum Beispiel im Bereich der Pornografie oder andere Themen, dann möchte ich dich zuerst ermutigen, sie vor Gott zu bringen und um Vergebung zu bitten. Und es kann auch sehr heilsam sein, das vor Menschen zu bekennen, denen du vertraust, die dir helfen können, liebe Geschwister innerhalb der Gemeinde. Ich möchte dich auch ermutigen, keine Gemeindezucht an dir selbst zu betreiben. Was bedeutet, dass du dich einfach von der Gemeinde fernhältst und sagst, ich bin zu schlecht, ich kann ja nicht in die Gemeinde kommen. Das wäre schlecht, weil dann würdest du dich selber der geistlichen Gemeinschaft berauben. Und du hättest nicht die Chance, eben mit Geschwistern Gemeinschaft zu haben, die dich begleiten können, die für dich beten können, die seelsorgerlich, freundschaftlich dir zur Seite stehen können und Gottes Wort in dein Leben sprechen können. Und Bonhoeffer hat dazu ein ganz schönes Zitat in seinem Buch Gemeinsames Leben. Also er schreibt da noch einiges mehr dazu, wer das möchte. Also es gibt es auch kostenlos zum Download, dieses Buch. Ist empfehlenswert. Ich will aber diesen Abschnitt eben vorlesen. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkeln des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. In der Beichte, also in dem Bekennen auch der Sünde gegenüber einem Bruder oder einer Schwester, bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und die Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und was Paulus im weiteren Verlauf beschreibt, ist eben wie das Wesen der Sünde, ist wie so ein Sauerteig. Ab Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Teig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit. Ja, und Paulus vergleicht die Sünde mit einem Sauerteig. Ich weiß nicht, wem von euch das ein Begriff ist. Das ist ja wieder ein Trend. Wir haben auch einen Sauerteig zu Hause im Kühlschrank. Also schwierig jetzt, wenn man das in dem Bild vielleicht sieht. Aber wie ein Sauerteig funktioniert, ist letztendlich, dass er quasi, er wird genährt und es braucht nur ein wenig Sauerteig, wenn man jetzt Brot backen möchte, Das macht zugegebenerweise eher meine Frau und nicht ich. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es so ist, dass eben ein wenig Sauerteig quasi in diesen Brotteig hinzugefügt wird und dieser Sauerteig dann dieses ganze Brot durchsäuert. Und was Paulus damit meint, ist eben auch, dass dieser Skandal, der dort herrscht, dass er diese Gemeinde wie dieser Sauerteig, dass es sie durchdringt. Nun ist es beim Brot, ist das eher eine positive Auswirkung, doch für eine Gemeinde, die von der Sünde befallen ist, man kann das vielleicht auch mit einem Krebsgeschwür vergleichen, ist das äußerst schlecht bis tödlich. Und der Sauerteig, beziehungsweise die ungesäuerten Brote, da nimmt Paulus ja auch Bezug auf das Volk Israel, weil die ungesäuerten Brote haben eine Bedeutung. Ja, wer sich daran erinnert oder wer so ein bisschen zurückblättert im Alten Testament, da sind die ungesäuerten Brote ein Symbol der Befreiung aus Ägypten, ein Symbol der Reinheit. Das heißt, auch Opfergaben zum Beispiel im Alten Testament, da wurde ungesäuertes Brot gefordert und kein Brot aus Sauerteig. Und sie bedeuten aber auch Demut und Gehorsam. Das heißt also, die Israeliten, als sie auszogen, hatten sie den Befehl von Gott, ungesäuerte Brote zu machen, weil es darum ging, schnell zu gehen. Und was taten sie? Sie haben eben diese ungesäuerten Brote gebacken. Das heißt also, Paulus bezieht sich da auch etwas ein Bild des Sauerteigs, das schon sehr, sehr alt ist, beziehungsweise der ungesäuerten Brote, und vergleicht eben die Gemeinde in Korinth damit. Und was Paulus noch tut, er erinnert sie auch daran, und da sind wir wieder beim Auszug aus Ägypten, da geht es um das Passahlamm, das sie eben ebenfalls schlachten sollten, was dafür gesorgt hat, dass der Todesengel, der dann umherging, dass er über die Häuser hinwegging, die dieses Blut des Passahlamms an ihre Türrahmen gestrichen hatten. Das heißt also, er benutzt dieses Bild aus dem Alten Testament und wendet es jetzt auf die Korinther an. Und dieses Passahlamm von damals, das sie verschont, ist nur eine Vorausschattung auf Christus. Und so bezeichnet er das ja auch. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Das heißt also, wir haben jetzt, erinnert sie daran, wir haben doch ein viel besseres Passahlamm. Eure Identität ist eine komplett andere. Ihr seid in Christus vergeben. Ihr habt eine neue Identität. Und das bedeutet, dass der alte Sauerteig raus muss, weil ihr ein neuer Teig seid, in diesem Bild gesprochen. Und Paulus beschreibt das eben in Epheser 6 auch ganz treffend, wie dieses Auskehren der Sünde, das Auskehren des Sauerteigs, wie das funktioniert. Da spricht er nämlich von der Waffenrüstung Gottes. Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also, die Angriffe, wie es hier steht, die listigen Kunstgriffe des Teufels, die sind real. Und woraus besteht diese Waffenrüstung? Aus Wahrheit, indem wir die Wahrheit sagen, indem wir die Wahrheit ans Licht bringen. Ja, indem wir Gerechtigkeit herstellen. Indem wir Bereitschaft haben zum Zeugnis für das Evangelium. Und was ist das für ein Zeugnis? Eine Gemeinde, die von Sauerteig durchsäuert ist, in der die Sünde lebt. Was ist das für ein Bild und ein Zeugnis für Christus? Kein Gutes. Und den Glauben haben, das Wort Gottes, Gebet, Flehen, Fürbitte. Das ist das, die Waffenrüstung, die wir anziehen sollen, die uns dabei hilft, Sünde abzuwehren. Ich komme zum letzten Abschnitt. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar mit den Unzüchtigen dieser Welt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sondern sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Sie aber, die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte weg. Und das ist ein nächster krasser Abschnitt. Aber es ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Abschnitt, der das nochmal klar macht, worum es hier geht. Es geht um das, was innerhalb der Gemeinde passiert. Das ist der Verantwortungsbereich, den die Gemeinde hat. Und anhaltende Sünde innerhalb der Gemeinde ist nicht zu dulden. Und in der Gemeinde, das ist der Verantwortungsbereich und das ist dort, wo Gottes Maßstäbe gelten. Wenn jemand gar nicht nach der Bibel lebt oder nach Gottes Maßstäben lebt, den kann ich ja gar nicht auf dieser Basis ansprechen, wenn er sagt, ja, ich bin Agnostiker, ich bin Atheist, ich glaube das sowieso nicht, dann hat dieses Wort für ihn keinerlei Gültigkeit. Dann können wir gar nicht auf dieser Grundlage diskutieren, was er denn Gutes und Schlechtes tut, was denn Sünde ist, weil er dieses Konzept gar nicht unterstützt, weil wir nicht auf einer Grundlage sind. Und Paulus schreibt hier, dass Gott diese Menschen richten wird. Und was er aber auch schreibt und was auch sehr wichtig ist und wovor ich auch warnen möchte, ist, dass man sagt, ja, draußen in der Welt, die ist so böse, dass man das so auslegt, dass man sagt, ja, wir kehren uns ab von der Welt, weil das sind doch genau die Menschen, die Gott erreichen möchte, die Jesus erreichen möchte. Ja, Jesus wurde vorgeworfen, dass er mit den Sündern trinkt und isst, und das war in der damaligen Kultur noch eine viel stärkere Identifikation. Ja, also die Pharisäer, die werfen ihm das vor, du trinkst mit ihnen, und das heißt so viel, du machst dich auch eins mit ihnen. Und das ist damit nicht gemeint. Es geht wirklich darum, diese Person innerhalb der Gemeinde. Denn für Gott ist das viel größere Problem, auch an dieser Stelle, wenn jemand bereits Teil der Gemeinschaft und am Leib Christi ist, diese aber durch seinen Lebenswandel offen verachtet und anfeindet. In anderen Worten, er hat die Gnade bereits erfahren, Gnade Gottes, und verachtet sie offen. Jemand außerhalb der Gemeinde weiß vielleicht noch gar nicht darum, welche Gnade ihm Christus anbietet. Wer aber in der Gemeinde ist, Gnade erfahren hat und diese Gnade verachtet, das verurteilt Paulus hier scharf. Und deswegen ermahnt er die Korinther darin, innerhalb der Gemeinde aufzuräumen und diese anhaltende Sünde nicht in ihrer Gemeinde zu dulden. Weil anhaltende Sünde würde bedeuten, dass sie eben die Gemeinschaft mit Gott beschädigen, aber auch ihr Zeugnis gegenüber anderen außerhalb der Gemeinde stark schädigen, sodass andere Leute eben auch sagen, und ich denke, das war auch dort in den Korintherfall, die sind doch auch nicht besser als wir. Was in gewisser Hinsicht stimmt, aber wir haben einen anderen Maßstab, wir haben Gottes Maßstab und nach dem sollen wir leben. Und es ist klar, dass wir diesen Maßstab immer wieder verfehlen. Und da ist eben dieser Zuspruch, den ich uns heute Morgen auch zusprechen möchte, aus 1. Johannes 1, entscheidend. Ich möchte ihn einmal vorlesen. Ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, euch zu verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gott ist Licht. Gott ist ein Gott, der aufdecken möchte. Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir im Licht wandeln. Das heißt also, dass wir wahrhaftig voreinander sind, dass wir uns gegenseitig und Gott gegenüber unsere Sünden bekennen. Und dann trifft uns eben diese Zusage: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir dürfen uns sicher sein, dass wenn wir das tun, dass das Blut Christi und das Blut Christi alleine uns von aller Sünde und Ungerechtigkeit reinigt. Und da gibt es keine Sünde, die sein Blut nicht wegwaschen kann, könnte. Ja, selbst dieses schwere Vergehen, dieser Mann, der hier mit dem Gemeindeausschluss bedroht wird, der offensichtlich schwere Sünde getan hat, auch für ihn gilt das Blut Jesu Christi. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte beten, dass uns das auch verinnerlicht wird. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein guter und gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du unsere Sünde kennst, dass wir sie nicht vor dir verstecken können. Und du siehst unseren anhaltenden Kampf gegen die Sünde, dass sie immer wieder versucht, auch uns zu überwältigen. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir in der Lage sind, auch Versuchungen zu widerstehen, mit deiner Kraft, durch deinen Geist. Und ich bitte dich auch, dass wir als Gemeinde hier ein Ort sind, in dem wir uns gegenseitig das bekennen dürfen, in dem wir offen ja auch umgehen mit Sünde, die wir in unserem Leben haben, dass wir sie nicht verstecken, sondern dass wir sie offen bekennen und uns reinigen lassen. Und dass diese Freude darüber, dass deine Gnade so groß ist und dass sie jeden Morgen neu ist, dass sie unsere Gemeinde durchdringt. Amen.